Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir sind am 1. Petrusbrief dran, weil ich dort wirklich weitermache von dem her. Und ich will ganz kurz noch auf die letzten paar Versen eingehen, die wir letztes Mal angeschaut haben, weil sie sind relativ wichtig im Zusammenhang mit dem, was wir heute anschauen. Der Petrus schreibt ja den Brief an alle zerstreuten Gläubigen, irgendwo, überall, zwischen hier und dort. Das heisst, wir sind in diesem Fall tatsächlich die direkten Adressaten von diesem Brief. Das heisst, es gilt uns direkt. Das Wort Gottes gilt uns manchmal direkt, manchmal indirekt. Das gilt uns ganz klar direkt. Und wir haben letztes Mal davon gehabt, welchen Wandel das der Herr sieht, als Weg, wie wir wirklich weiterkommen. Der Petrus hat ganz gut dargelegt von dem her. Und wir haben nachher darauf abgeschaut, mit was für einer Intensität der Petrus immer und immer und immer wieder die Sachen wiederholt, damit die Leute einfach fester und sicherer werden, dem muss ich glauben. Und nachher macht er eigentlich eine Einleitung zu dem Text, der heute kommt. Und beschreibt ziemlich ausführlich, wie präzise und wahrhaftig das Wort Gottes ist. Und geht nachher auf die Prophetie, auf das prophetische Wort ein. Und sagt dazu nachher, dass das einfach alles, was im Wort Gottes drin steht, vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und ich finde es wichtig, dass wir das im Hintergrund haben, für den Text, der heute kommt. Der heutige Text ist nahrhaft, ist nicht ganz so locker zum Lesen, nicht ganz so einfach zum Lesen und ist auch immer für mich so eine spannende Herausforderung, um unser Gottesbild zu komplettieren, damit das Gottesbild komplett stimmt. Weil, so wie ich sie letztens einfach so ein bisschen erlebe und spüre, ist, ja, Gott vor allem der liebe Gott. Das ist er. Aber Gott ist auch extrem klar. Und für ihn gibt es nur schwarz und weiss. Und das werden wir heute in diesem Text extrem gut sehen. Und darum ist es wichtig, dass wir im Vorfeld wissen, was er in seinem Wort schreibt, ist Geist Gottes inspiriert. Und Menschen haben im Namen vom Heiligen Geist das gesagt, was der Herr wollte. Jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel, wenn wir euch heute das ganze Kapitel anschauen mit mir zusammen. 2. Petrus 2. Das ganze Kapitel am liebsten, wenn es geht, nach der neuen Genfer Übersetzung. Allerdings traten in Israel auch falsche Propheten auf, und genauso werden auch unter euch falsche Lehrer auftreten. Heimtückisch werden sie sektierische Lehren in Umlauf bringen, die ins Verderben führen und werden sich damit vor dem Herrn und Herrscher lossagen, den sie sich zum Eigentum erkauft hat. Auf diese Weise ziehen sie sich selbst ein schnelles Verderben zu. Ihr ausschweifendes Leben wird viele zur Nachahmung verleiten, was dazu führen wird, dass der wahre Glaube in Verruf gerät. In ihrer Habgier werden sie versuchen, euch mit raffinierten Lügen für sich einzunehmen. Doch das Urteil über sie ist längst gesprochen, ihr Verderben wird nicht auf sich warten lassen. Gott hat auch die Engel nicht verschont, die gesündigt hatten, sondern hat sie in Fesseln gelegt und in den finsteren Abgrund der Unterwelt geworfen, wo sie bis zum endgültigen Gericht in Gewahrsam gehalten werden. Er hat auch die ehemalige Welt nicht verschont, nur 8 Personen hat er bewahrt, als er die große Flut über jene gottlose Welt hereinbrechen ließ, Noah, den Verkünder der Gerechtigkeit und 7 andere mit ihm. Auch die Städte Sodom und Gomorra hat er zum Untergang verurteilt. Er hat sie in Schutt und Asche gelegt und hat sie damit zu einem warnenden Beispiel für das gemacht, was den Gottlosen bevorsteht. Nur einen hat er gerettet, den rechtschaffenen Lot, der unter dem ausschweifenden Leben jener gewissenlosen Leute litt. Lot lebte ja mitten unter ihnen und weil er selbst sich nach Gottes Willen richtete, quälte ihn all das Unrecht zutiefst, dass er dieser rechtschaffene Mensch Tag für Tag mit ansehen und mit anhören musste. Das alles macht deutlich, dass der Herr diejenigen, die ihn ehren, sehr wohl retten kann, wenn ihr Glaube auf die Probe gestellt ist. Und dass er diejenigen, die Unrecht tun, in Gewahrsam hält, bis sie am Tag des Gerichts ihre Strafe bekommen. Besonders hart werden die falschen Lehrer bestraft werden, weil sie den schmutzigen Begierden ihrer selbstsüchtigen Natur freien Lauf lassen und sie über die Autorität des Herrn hinwegsetzen. Selbstherrlich und vermessen, wie sie sind, schrecken sie nicht davor zurück, abfällig von übrigen Mächten zu reden. Dabei gebrauchen nicht einmal Engel, obwohl sie diesen Mächten an Kraft und Stärke weit überlegen sind, abfällige Worte, wenn sie ihnen das Urteil verkünden, das der Herr über sie gesprochen hat. Die falschen Lehrer jedoch haben nicht mehr Verstand als die vernunftlosen Tiere, deren Schicksal es ist, gejagt und getötet zu werden. Sie äußern sich abfällig über Dinge, von denen sie nichts verstehen, und ihre Verdorbenheit wird sie ins Verderben stürzen. So ernten sie Unrecht, das sie gesät haben. Am helllichten Tag zu schlemmen und zu saufen, das ist ihre Vorstellung von Vergnügen. Schmutzflecken und Schandmale sind sie, die sich diesem verführerischen Schlemmen und Saufen sogar dann hingeben, wenn sie an ihren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Lüstern blicken sie jeder Frau hinterher, ständig auf der Suche nach sündigen Abenteuern. Sie küren Menschen, die im Glauben nicht gefestigt sind und sind Meister darin, alles an sich zu reißen, wonach ihnen ihre Habgierde Sinn steht. Dem Fluch sind sie verfallen. Sie haben den geraden Weg verlassen und einen Irrweg eingeschlagen. Sie haben den Weg gewählt, den Bileam, der Sohn Beors, gegangen ist. Bileam war auf das Geld aus, das er als Lohn für sein unrechtes Tun bekommen sollte. Aber weil sich damit Gott und Gottes Willen widersetzte, wurde ihm eine Bitterlektion erteilt. Ein Lasttier, das doch eigentlich nicht reden kann, sprach mit Menschenstimme und hindert den Propheten daran, sein wahnwitziges Vorhaben auszuführen. Wasserlose Quellen sind diese falschen Lehrer. Nebelschwaden, die der Sturm vor sich hertreibt. Die tiefste Finsternis ist für sie bestimmt. Denn alles, was sie von sich geben, ist hochtrabendes, leeres Gerede. Aber indem sie ein ausschweifendes Leben auf sich stellen, das die Begierden der menschlichen Natur befriedigt, küden sie diejenigen, die gerade erst einem Leben im Irrtum entflohen sind. Sie versprechen ihnen Freiheit, sind doch selbst Sklaven der Verdorbenheit. Der von man sich leiten, gefangen nehmen lassen, dessen Sklave ist man geworden. Diese Leute hatten zwar unseren Herrn und Retter Jesus kennengelernt und waren dadurch von dem schwindlichen Treiben dieser Welt losgekommen. Wenn sie sich nun aber von Neuem in jene Dinge verstricken und sich von ihnen gefangen nehmen lassen, steht es am Ende schlimmer um sie als am Anfang. Ja, es wäre besser für sie gewesen, sie hätten den richtigen Weg gar nicht erst kennengelernt, als dass sie sich, nachdem sie erkannt hatten, wieder von der heiligen Lehre abwandten, die ihnen überbracht worden war. Mit ihnen ist genau das geschehen, was das Sprichwort so treffend beschreibt. Der Hund kehrt zu dem zurück, was er verbrochen hat. Das Schwein sauber gewaschen, wälzt sich hinterher doch wieder im Schlamm. Das ist der heutige Text. Ganz eine friedliche Ansage. Oder ein bisschen weniger. Der Petrus geht hier extrem hart ins Gericht mit Irrlehrer. Und wir wollen heute mit euch das Thema Irrlehrer und das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Und Miri wird am Anfang die Sachen mitteilen, die ihr aufgefallen sind, die sie den Text gelesen hat. Und ich würde dann ein bisschen darum tun, noch gewisse Details auszuarbeiten, die mir auch noch aufgefallen sind in dem Ganzen.
Ja, zuerst, wenn ich den Text gelesen habe, dachte ich, dazu sage ich nichts. Und dann habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und habe gleich gemerkt, ich werde jemanden gefragt, hey, was denkst du über das, was denkst du über diesen? Stimmt das, was der erzählt? Und dann gleich gemerkt, eigentlich bin ich relativ häufig mit dem Thema gleich konfrontiert. Ich, von meiner Sicht her, mache viel das, was der Gamaliel sagt. Der hohe Priester, wo es darum gegangen ist, erzählt Jesus die Worte oder nicht? Hat der gesagt, ist es von den Menschen, so wird es untergehen. Ist es von Gott, so können wir es nicht vernichten. Und er hat recht gehabt, der Gamaliel, das ist 2000 Jahre her, das, was dem passiert ist, ist noch nicht untergegangen und es hat es niemand vernichten können. Und da merke ich viel, wenn ich so Sachen gefragt werde, bin ich sehr, sehr vorsichtig. Weil ich merke, so schnell ist es nicht beurteilt, ich als Mensch, der sagt jetzt richtig oder der sagt jetzt falsch, der liegt jetzt auf dem Weg und der ist nebendran. Vor allem, das geht ja viel um drei Ecken rum, man kann etwas über jemanden lesen. Ist relativ heikel, wenn ich gerade sage, das ist richtig und das ist falsch. Darum, wenn ich gefragt werde, bin ich sehr vorsichtig. Kommt mir viel der Gamaliel in Sinn. Du, ich weiss es nicht. Ist es von Menschen, wird es untergehen? Ist es von Gott, wird es Bestand haben? Oder, wie in Matthäus steht, an den Früchten wird man es erkennen. Wenn etwas nie Frucht bringt, ja, dann ist es eigentlich nicht eine gesunde Pflanze gewesen. Aber auch wieder, das ist eine längerfristige Beurteilung und es ist nicht so schnell gesagt, richtig oder falsch. Was mir in diesem Text schon überkommt, ist, wie streng wir beurteilt werden. Und da merke ich einfach, ich muss mir wirklich überlegen, steht es in der Bibel oder steht es nicht in der Bibel. Wenn ich ein Wort habe für jemanden, wenn ich eine Prophetie habe für jemanden, ist mein zweiter Gedanke, wo steht es in der Bibel? Wo habe ich einen Anhalt in der Bibel? Also nicht einfach Sachen nach meinen jetzigen Emotionen einfach gerade erfinden. Es ist relativ gefährlich. Man sieht, er nimmt Beispiel der Noah, dort war ihm einfach ganz verleidet, da kam mal die Sintflut. Er nimmt Beispiel die Engel, wo ein Drittel, oder ich weiß nicht, ob er das anspricht, das weiß man glaube ich nicht genau, ein Drittel oder so gefallen ist mit dem Teufel zusammen. Oder er nimmt den Lot. Was ich dort ein bisschen musste lachen in mir drin. Der Lot wird hier als rechtschaffener Mann hergestellt. Ich weiss nicht, die sich erinnern, hat das bessere Stück Land ausgesucht. Und gleich kommt er hier in diesem Text sehr gut weg. Seine beiden Töchter sind, ja, haben schon beschissen, aber sind schwanger worden von ihm. Ist auch wirklich eine schiefe Geschichte. Und gleich merke ich, in der Lot hat sich anscheinend das Wort gehalten. Da habe ich wie auch gemerkt, jetzt so für mich gedacht, in der Lot hat wirklich, er ist egoistisch gewesen in meinen Augen, hat wirklich ein riesen Familienpuff gehabt, würde ich mal sagen. Und gleich kommt er hier als rechtschaffener Mann raus. Er hat nach der Bibel gefragt. In einer Stadt, die nichts von der Bibel wollte wissen. Und da habe ich auch gemerkt, für mich auf einer Seite klingt es sehr schwierig, auf der anderen Seite eben gleich nicht. Wenn ein Lot hier noch so gut davonkommt, ja, merke ich gleich, hey, aber ich muss wirklich fragen, was steht in der Bibel? Und das ist für mich persönlich so der Maßstab gegen ihr Lehrer, kommt es in der Bibel vor oder nicht? Und wenn jemand einfach über die Bibel raus Sachen hat, dann fängt bei mir die grossen Fragezeichen an.
Ja, ein Petrus, sein Text hat ganz viele Elemente drin, die ich jetzt mit noch genauer anschauen will. Und denke, dass es wichtig ist, dass wir eben schlussendlich genau das machen können, was es darum geht, dass es Miri gesagt hat. Wir müssen prüfen, ist es biblisch korrekt oder nicht. Das ist entscheidend. Das ist das, was schlussendlich über Wahrheit und Logik oder Lehr- und Irrlehr entscheidet. Nur das. Eigentlich ist es von dem her relativ einfach vor der Gründung. Wir werden sehen, dass es nicht ganz so einfach ist, wie wir meinen. Das, was gesagt wird, muss 100% mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Es muss in der Bibel verankert sein. Und zwar richtig verankert. Und ich sage bewusst verankert. Es reicht nicht, wenn ich einen Bibelvers aus dem Zusammenhang rauszitiere und das nachher als Wahrheit darstelle. Das ist nicht biblisch verankert. Das ist losgelöst. Vielleicht ein Bibelzitat. Oder? Dass Matthias aber so gut sagt, wir können nicht hergehen und alle Prophetien im Alten Testament für uns nehmen. Der grösste Teil der Prophetien im Alten Testament ist für das Volk Israel geschrieben. Nicht für uns. Und jetzt können wir nicht sagen, ah, das gilt für dich, gilt für dich, gilt für dich, gilt für dich. Das ist nicht biblisch fundiert. Das heisst aber nicht, dass wenn wir eine Bibelstelle aus dem Alten Testament als Jahreslos ziehen, dass das dann nicht gilt für uns. Das ist wichtig. Wir können einfach nicht hergehen und sagen, ja, also, was ich lese, alle Verheißungen da, fürchte ich, du bist ein Jakob. Jakob, du bist nicht Jakob. Wer ist sorry, du bist irgendein Nachkommen von irgendeinem Heid. Oder? I'm very sorry, es ist so. Oder? Also kann ich einfach sagen, oh, das gilt für mich. Wenn du aber liest und das Wort Gottes zu dir rettet in so einem Abschnitt, dann darfst du es nehmen. Das ist wichtig. Das Wort Gottes ist das Fundament und wir können nicht einfach alles direkt so nehmen und sagen, es gilt für mich. Oder? Also gibt es ganz traurige alte Geschichten, wo irgendwie Leute auch immer die Bibel aufschlagen, zum Teil nicht wissen, was der Herr zu ihnen sagt. Und da gibt es zum Teil Reihenfolgen, die wollen gar nicht wissen, was da schlussendlich die Leute für die Bibel stellen. Sagen. Und einer hat aufgeschlagen. Judas ging hin und er hängte sich. Oder? Das war die erste Bibelstelle gewesen, oder? Der nächste ist, tu das Gleiche, oder? Und verflucht ist, wer nicht geachtet worden dieses Bundes, die drei Bibelstellen aufgeschlagen hat. Hintereinander. Super, geht du, hä? Kannst nicht hergehen und sagen, jetzt mache ich es so. Das mit dem Bibel aufschlagen, ist ja manchmal eine heikle Sache. Ich sage dem jetzt, das sage ich jetzt, das ist Anfängertheologie. Wenn Menschen neu sind im Glauben, ist der Herr gnädig und redet häufiger so zu ihnen. Häufig. Ist es so, hä? Aber jemand, der 10, 15, 20 Jahre gläubig ist und noch immer mit der Bibel aufschlägt, versucht, die Antwort auf dem Herz zu finden, der ist enorm bleiben stehen. Außer das ist der Stil, wie der hat, zu dem er reden will. Aber ich denke, es ist das Ziel, dass wir immer wieder lesen. Und wenn wir aufschlagen und dann lesen, bis es etwas anspricht, ist es etwas anderes. Wenn wir aufschlagen, den ersten Vers nehmen, und das ist dann das, was wir sagen. Schon wichtig. Das ist mir wichtig, natürlich mir ganz wichtig. Ich weiss nicht mehr, wenn ich das letzte Mal die Bibel aufgeschlagen habe, um eine Antwort zu bekommen. So. Da habe ich viel gemacht. Da habe ich auch viel gemacht früher. Das ist wichtig. Ich weiss, für mich ist es nicht mehr dran. Der Herr will, dass ich das anders mache. Für mich. Und irgendwann ist es Zeit, dass das für uns alle so ist. Schließlich heisst es, dass wir alle hingelangen zum vollkommenen Mann nach Epheser 4,13, oder? Und uns nicht mehr lassen, umhertreiben von irgendeinem Wind von der Lehre. Und jetzt wären wir mit dem Thema. Die Irrlehrer, die er hier beschreibt, die Irrlehrer, die haben gewisse Elemente drin, die ganz offensichtlich sind. Und die müssen wir erkennen. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, aber er beschreibt die ganz am Anfang drei Elemente. Das eine ist das ausschweifende Leben, das kommt dann wieder vor, oder? Dass sie einfach einen Lebensstil führen, der überhaupt nicht mit dem übereinpasst, was das Wort Gottes beschreibt. Und sagen, das ist in Ordnung so. Das andere Element, das mehrfach vorkommt, ist Habgier. Und jetzt wird es schwieriger. Aus was für Motiv predige ich? Predige ich hier, weil ich Geld machen will. Ihr wisst, in meinem Fall ist es lächerlich. Aber, es ist etwas, das dreimal vorkommt in diesem Abschnitt. Und wir werden später noch zu einem Stereotyp von diesem Problem kommen. Wir werden es noch ein bisschen genauer anschauen, weil das ein Problem ist. Oder? Aus Dritten ist, was kommt, sie lügen. Erdichtete Worte zu gewinnen suchen. Das ist gelogen. Das sind drei entscheidende Elemente, die am Anfang kommen. Der Lebensstil muss passen. Das Motiv dahinter. Es darf kein egoistisches, selbstsüchtiges Motiv dahinter sein. Und es kommt nicht nur Habgier vor, es kommt auch Selbstsucht kommt auch immer davor. Kenner egoistische Motiv. Und das ist manchmal nicht ganz einfach herauszufinden. Das ist nicht ganz ohne. Oder? Und nachher schaue ich ihnen also falsche Aussagen. Aussagen, die nicht stimmen, die nicht richtig sind von dem her. Oder? Und jetzt können wir nachher, wenn wir weiterlesen, können wir noch zwei andere Sachen, die ich dann entsprechend noch mit ihnen anschauen möchte. Ausschnell kommen wir vom Weg ab. Täuscht euch nicht, es geht wahnsinnig schnell. Es geht wahnsinnig schnell. Wir sind in der Kürze, sind wir weg vom Ding. Und ich habe vorgestern oder am Donnerstag wieder einen Artikel gelesen über irgendeine Gruppe in Amerika, wo wieder wirklich sich basierend auf der Bibel, also in eine sektierische Richtung begeht. Das passiert relativ viel. Und mit den heutigen Medien passiert das, was im Vers 2 ist, extrem viel schneller als früher. Es heisst dort ganz gut, in der Neuen Genfer geschrieben, womit der Wahrglaube in Verruf geraten wird, in Verruf kommt. Habt ihr das Gefühl, die Leute nennen uns Sekten wegen dem, was wir machen? Nein! Die nennen uns Sekten, weil sie an anderen Orten Zeug sehen, die wirklich nicht stimmt. Und wenn es nicht genau nach Landeskirche ist in der Schweiz, dann bist du in einer kürzeren Sekte gelandet, oder? Und der Stempel, den haben wir zum Teil. Auch im Dorf, gewisse Leute sagen, oh, Sekte. Zum Teil noch mit lustigen, wüsten Vorwörtern dazu, oder? Der wahre Glaube kommt in Verruf. Aufgrund von solchen Irrlehren. Und das ist genau das, was passiert. Das ist genau so, wie es geht. Und darum ist es extrem wichtig, dass wir wahnsinnig vorsichtig sind mit dem, was wir erzählen. Und vor allem mit dem, was wir beurteilen. Es gibt gewisse Sachen, die ganz eindeutig sind, wo man wirklich entsprechend mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen, das ist nicht gut. Das ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Das ist nicht biblisch. Es gibt also ein paar andere interessante Abschnitte und Bibelstellen. wo das beschrieben wird, oder? Und vielleicht komme ich auf die noch, vielleicht komme ich nicht auf die. Mal schauen. Und es ist interessant, der Herr, der liebende Gott, der uns so gern hat, ist absolut gnadenlos, wenn es um falsche Lehre geht. Da gibt es keine Diskussion. Für den Herr gibt es nicht, ja, mal, das ist vielleicht noch in Ordnung. Nein, es ist nicht in Ordnung. Punkt, Schluss, aus, Ende. Und das ist mir wichtig. Das ist auch unser Gott. Und darum ist es so wichtig, dass wir es prüfen. Und im Jakobus 3 heisst es so gut, und darum habe ich schon mal gesagt, seid froh, wenn ihr nicht Lehrer seid. Weil die Lehrer haben ganz klar ein strenges Urteil vor sich. Genau wegen dem. Das heisst, es kommen so schnell falsche Lehrer auf, die euch versuchen zu verführen und mit selbstsüchtigem Motiv euch Freiheit und weiss nicht was alles versprechen, in Form von einem Lebensstil, der schlussendlich nicht stimmt. Oder? Das ist auch wichtig, ist genau gleich verkehrt. Du kannst sagen, ja, aber das und das und das und das darfst du nicht, du darfst nicht essen, das darfst du nicht machen, du darfst nicht. Das ist genau gleich falsch. Das ist mir so wichtig. Es ist nicht nur immer, ja, Allversöhnertum oder Wohlstandsevangelium, das sind so gewisse Strömungen, die es gibt, die haben sie sogar so. Allversöhnertum, es werden alle Geräte rumschließt, dann hast du ja noch lieber Gott und fertig, Punkt. Nein, es ist nicht so. I'm very sorry, die Bibel ist ganz anders. Wohlstandsevangelium stimmt auch nicht, es heisst doch nicht jeder, der an Herr glaubt, wird reich. Das ist auch nicht biblisch. Nein, die lachen jetzt, das ist eine Strömung. Das heisst, wenn du nur genug glaubst und genug betest, dann wirst du garantiert gesegnet werden. Nicht Amen dazu. Stimmt nicht. Das sind auch ihr Lehren. Und zum Teil sind sie relativ weit verbreitet und Ansätze haben wir dann schnell gefunden, die diversesten Orten. Oder? Das ist wichtig. Und so gibt's viel. Und der Herr sagt, Nein. Und die, und es ist so gut geschrieben von dem her, sie werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und es kommt etwa 3-4 Mal vor, dass das Urteil schon gefällt ist. Und wenn wir schief stehen mit dem, was wir erzählen, haben wir in der Kürze schnell das Verderben und das Urteil gesprochen. Darum ist es wichtig, wenn wir gefragt werden, seid froh, wenn ihr nicht viel gefragt werdet, kann das nicht viel passieren. Wenn ihr gefragt werdet, das passiert uns doch noch ab und zu. Nein, es passiert uns sehr viel. Dann ist es so wichtig, dass wir wissen, was wir sagen. Ich habe dann ein Gespräch mit jemandem, nein, zwei sogar, wo genau so Fragen haben, ja, wie ist das mit dem und dem? Und ich überlege mir immer sehr gut, was ich dazu sage. Und es ist so wichtig, 1. Korinther 4, urteilt nicht vor der Zeit. Und dann heisst es eben auch in Matthäus 7 ganz gut, zweimal an der Frucht wird man erkennen, ob es gut ist oder nicht. Und es ist lustig, zu mir hat die Bibelstelle im Kopf gehabt, sie wegen der Frucht, dann haben sie Zusammenhang gelesen. Wie sagt der Zusammenhang? Dort heisst es, in diesem Abschnitt, wo es darum geht, der erste Satz vom Abschnitt, wenn ich einfach lesen, wo er das zweimal vorkommt. Es ist nicht ganz ein einfacher Text, steht da wieder raus, alles, was ihr tun wollt, was euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Wie du mir, so ich dir, das ist schon mal nicht schlecht, aber positiv. Hä? Ausnahmsweise. Das ist das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zum Verdammnis führt und viele sind es, die darauf hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, irgendwie aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Jesus sagt es genau in diesem Zusammenhang. Er sagt genau im Zusammenhang mit der Irrlehre, schaut, wie die Früchte sind. Und das ist jetzt, ich tue mir jetzt ganz wichtig, ich will das wirklich betonen. Schaut die Früchte an von diesen Menschen, die damit noch unterwegs sind. Und wenn die Früchte gut sind, ist auch der Baum gut. Das ist auch spannend. Das heißt, es kann, und das ist eine extreme Verheißung. Es kann ein guter Baum keine schlechten Früchte bringen. Das heisst so. Das heisst, du kannst schlechter Baum keine gute Früchte bringen. Das ist logisch. Aber das andere ist spannend. Das ist eine Verheißung für uns. Es kann ein guter Baum keine schlechten Früchte bringen. Ich finde das genial. Und wenn wir dann Leute beobachten und ihre Früchte anschauen und die Früchte wirklich gut sind und wir Stress haben mit ihnen, dann müsst ihr selber über die Bücher gehen. Das ist gemein, es ist so. Dann müsst ihr selber über die Bücher. Dann ist es eine gute Lehre. Und dort tut er sogar gut daran, darauf abzustützen. Und das heisst daran, oder? Wir sollen den Lehrer folgen können, wenn sie gute Früchte bringen. Dann laufen sie nachher. Und hier kommt Ritzen und gibt es Urteile über die, die keine guten Früchte bringen. Und sagt, auch die Engel haben keine Chance gehabt. Die Engel sind zum Teil schon jetzt gebunden und warten auf ihr endgültiges Urteil. Es sind noch viele unterwegs, Dämonen, die immer noch ihr Unwesen treiben. Das ist auch offensichtlich. Das merken wir alle auch mehr oder weniger intensiv immer wieder. Oder? Einmal hat er die Welt vernichtet und gesagt, ich lasse die ganze Welt lungen, die sind so schief getroffen. Was ist los? Oder? Irgendjemand hat etwas erzählt, ich weiß es nicht mehr. Gerade vor kurzem. Genetisch gesehen müssen alle Menschen von einem Menschen abstammen. Das haben sie herausgefunden, oder gerade vor kurzem ist das propagiert worden, weil sie können jetzt alles entschlüsseln. Wir müssen einfach gut analysieren als Menschen. Manchmal sind wir nicht die richtigen Schlüsse. Aber analysieren können wir. Und es ist so, wenn du das anschaust, genetisch anschaust, schlussendlich müssen alle auf eine Person zurückkommen. Das ist noch spannend. He? Das haben Naturwissenschaftler herausgefunden, nicht Theologen. He? Ich bin kein Theologe, ich bin Naturwissenschaftler, aber es auch nicht herausgefunden. Bin nicht ich gewesen. Ist wichtig. Ja. Oder? Und dort hat er dann Menschen, weil sie wirklich eine Sendung gemacht haben. Aber wir haben es gehört, 1. Petrus 3, auch die haben eine Chance bekommen. He? Jesus ist denen predigen. Das ist wichtig. 1. Petrus 3, 18 folgende ist der Abschnitt. Haben wir auch schon angeschaut. Von dem her. Und dann kommt Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra hat er ein Exempel statuiert. Der Begriff Sodomie gibt es heute noch. Ist definitiv nicht rühmenswert. Hat bis heute ein Exempel von etwas, was man nicht macht. Definitiv. Ist. Und er hat es so gesagt, er schreibt es so gut. Sodom und Gomorra ist ein Exempel, das statuiert worden ist vom Herrn, um zu zeigen, was mit der Gottlosigkeit passiert. Das ist wichtig. Wir können das, dürfen das nicht verneinen, wir können das nicht ausblenden in unserem Glauben und sagen, ja, Halleluja, alles schön und alles gut. Nein, es ist nicht so. Es ist nicht so. Alles andere wäre verkehrt. Wir müssen lernen, das Ganze zu nehmen und zu sehen, dass der Herr, und da kommt der schöne Abschnitt nachher, oder? Uns, wenn wir mit ihm unterwegs sind und im Glauben, problemlos kann retten. Und ihr mögt euch, das ist interessant, ihr mögt euch vielleicht an das Geschichte von Abraham erinnern. Wir haben den Abraham vor noch allzu langer Zeit ganz intensiv durchgenommen. Und da haben wir gestürmt mit dem Herr. Hey, gestürmt. Ich weiß nicht, wie es angefangen hat. Am Schluss war er bei 10 Hunger. Und sie haben gesagt, ja, ich würde sie für 10 verschonen. Er ist nicht aber bis auf einen. Ist er nicht. Und gleich hat der Herr den einen Gerechten in diesem verdorbenen Dorf gerettet. Trotzdem. Der Herr wird die Rechtschaffen retten, wenn sie mit dem Hunger weg sind. Das macht er ganz sicher. Das ist wichtig. Und dann kommt er wieder zurück und tut wirklich einfach ganz speziell die, die andere dazu verleiten, schlechte Wege zu schicken, ganz, ganz feste Dinge ins Gericht nehmen. Sagt, die haben wirklich definitiv vom Herrn eine absolute Sperre. Der Herr wird die ganz klar dran nehmen. Oder? Und es kommt ein interessanter Abschnitt, ich werde euch den kurz erklären, es ist mir noch wichtig, dass ihr daraus kommt, das ist 10 bis 12, dort heisst es, am meisten aber die, die nach dem Fleisch lieben, erleben in unreiner Begierde und jede Herrschaft verachten, frech und eigensinnig strecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern, wo doch die Engel, die größere Stärke und Macht haben, keine Verdammungsurteile gegen sie vor den Herrn bringen. Das war Luther, sorry, von dem her. Aber ja, aber könnt ihr es lesen, noch ich habe noch einen Begriff aufgeschrieben, der für mich auch eine Irrlehre ist. Das nennt sich Anarchie. Anarchie, was heisst das? Keine Ordnung. All die sich bewusst allen Ordnungen widersetzen. All die, die richtig rebellieren, die sind auch an einer Irrlehre aufgesessen. Es kommt nachher, du bist so oder so irgendjemandem sein Sklave. Entweder bist du zum Herrsein, das ist die beste Variante, das ist das Coolste, was passieren kann. Oder du bist ein Sklave von irgendeinem egoistischen Motiv von dir, und vielleicht ist das egoistische Motiv auch, ich will nie in ein Schema passen. Und das ist das, was du das ganze Leben verfolgst. Dann bist du ein unglaublicher Sklave, zum Versuchen, ständig nicht ins Schema passen. Übrigens, das nennt sich Rebellion, und genau so sieht es aus. Ich will immer einen eigenen Weg. Das ist übrigens keinem anstrengend. Das ist wahnsinnig anstrengend. Aber ich bin immer sehr, mal, du bist genau diesen Gedanken ihrer Herr, und zwar permanent. Oder? Und das soll ich hier sagen. Und sie schrecken nicht davor zurück, das ist interessant, irgendwelche himmlische Mächte zu lästern. Was heisst das? Ich werde die Formulierung erklären. Es gibt ganz konkrete Fluchwörter, die wir hier nicht nennen, definitiv nicht. Aber es ist natürlich so, die grundsätzliche Annahme, dass das alles nicht gibt und man das alles als Humbug und schwächlich abtut, ist auch übrigens etwas, das in die Richtung geht. Das ist wichtig. Die himmlische Macht oder die Dämonen, durch mich wichtig, soll man nicht unterschätzen. Man soll nicht Angst haben. Aber man soll sich bewusst sein, dass die Macht haben. Und ich habe vor kurzem ein Beispiel erzählt von dem Mann, der besessen war und die sieben Söhne gekommen sind und versucht haben, das auszutreiben, was nicht funktioniert hat. Die haben Macht, die haben auch Kraft. Die haben mehr Kraft als wir. Und gewisse Menschen lästern das und irgendwann laufen die einfach in den Hammer rein. Die laufen in den Hammer, es geht nicht anders. Und Vers 11 wird ich kurz erklären, wo doch die Engel, die größere Stechmacht haben, keinen Verdammungsurteil gegen sie vom Herrn verbringen. Und jetzt wird die Bibelvers dazu lesen, wo ganz spannend ist in diesem Zusammenhang. Ich weiß nicht, ob ihr den überhaupt in den Sinn kommt, ob ihr den überhaupt kennt. Ist einer der kürzesten Bücher der Bibel. Judas Vers 9 heisst es. Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose. Haha, hätte gar nicht gewusst, ich weiß es. Wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Und wenn einer gewusst hat, wer der Luzifer ist, dann ist der Michael gewesen. Jetzt sagen wir, Michael genau gewusst, wer der Teufel ist. Und er hat genau gewusst, wie schief das steht. Aber genau. Und er hat sich nicht getraut, das Urteil zu sprechen. Der Herr strafe dich. Und das ist eine Bibelstelle, die kennen die schon lange. Eine Bibelstelle, die mich immer wieder fasziniert, wenn es darum geht, mit richtiger Haltung der richtigen Macht gegenüber zu begegnen. Der Michael hat den Teufel nicht einfach abgewetscht. Und gesagt, du verdammter Verdorbener, es stimmt beides übrigens. Was wagst du dir eigentlich? Die Aussagen wären ja nicht falsch gewesen. Die wären nicht falsch gewesen. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht. Und da merke ich, es ist so wichtig, dass wir auch dort in unserer Lehre korrekt sind und nicht einfach sagen, oh, scheiss Dämonen. Das geht garantiert in die Hose, da könnt ihr ganz sicher sein. Aber ganz sicher. Es ist so wichtig, dass wir das ganze Wort Gottes richtig lernen, verstehen und entsprechend richtig vorgehen. Und da, die, wird einfach drauf losgeschnurrt. Ist nicht in Ordnung. Ist wichtig. Und dann kommt ganz eine brutale Aussage. Sie sind wie die unvernünftigen Tiere, die von Natur aus geboren sind, dass sie gefangen und geschlachtet werden. Das ist eine brutale Aussage. Ganz eine brutale Aussage. Ganz brutale Aussage. Aber sie steht in der Bibel. Und ich streiche sie nicht. Wer bewusst nicht will, ist hundertprozentig im Urteil Gottes verfallen. Hundertprozentig. Es gibt keine Diskussionen. Es gibt auch keine zweite Chance, wenn man explizit nicht will. Wirklich nicht. Und dann beschreibt er sie, sie schlemmen und leben ein Leben in völliger Ausschweifung, schauen lüstern jeder Frau und jedem Mann hinten nach. Und jetzt kommt etwas Interessantes, das kommt mehrfach vor. Das ist ganz, ganz wichtig für diverse von euch. Das finde ich spannend, oder? locken an sich leichtfertige Menschen oder weiter unten nachher und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte sind. Genau, sorry, Vers 8 heißt es. Und reizen durch Unzucht zur fleischlichen Lust diejenigen, die kaum entronnen waren, denen, die mir zu ihrem Leben führten. Das heisst, die ganz frisch Bekehrten. Die, die frisch zum Glauben gekommen sind, die sind gefährdet. Mehr gefährdet als andere. Dass irgendeiner mit einer Furzidee kommen kann und sich verführen kann und irgendwie in eine Richtung treiben kann, die nicht gut ist für sie. Und dann kommen sie nicht mehr raus. Und sie kommen zu Recht nicht mehr raus. Weil tatsächlich irgendeiner ihnen absolut den Schwachsinn erzählt hat, der biblisch nicht verhält und nicht das Wort Gottes und das Wesen Gottes widerspiegelt. Oder? Und dort werden sie dann entsprechend, verführt. Ein solider, wehrschaftender Gläubiger, der konsequent unterwegs ist, seit manchem Jahr, wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auf so eine Vorzeit nicht hineinfallen. Aber jemand, der frisch unterwegs ist, oder jemand, der gerade in einer schwierigen Phase ist, der kommt plötzlich auf so etwas auf. Das ist wichtig. Und dann kommt einer mit einer unguten Idee. Oder es kann etwas Halleluja-mässig sein. Es tönt wahnsinnig fromm. Das ist wichtig. Wir reden hier nicht von Leuten, die irgendwelche schräge Sachen erzählen, die völlig schräg sind, dass wir klar wissen, dass es in die Hose geht. Oder? Sondern Leute, die wirklich fromm reden und uns irgendetwas... Eben, das Blau vom Himmel aber versprechen. Ja, wenn du gläubig wirst, dann haben all deine Probleme gelöst. Die Scheissdreck, die Bibel liest das nicht. Ist alles erfunden. Einfach so Sachen, die schlussendlich nicht im Wort Gottes verankert sind. Und jetzt kommt wieder das Thema Habsucht, Habgier, die egoistische Motiv. Und jetzt kommt das Beispiel von einem, was Stereotyp gibt für das. Der Bileam. Der Bileam war eine interessante Persönlichkeit im Alten Testament. Er war ein Prophet vom Herrn. Das ist wichtig. Er war ein Prophet vom Herrn. Nicht irgendeiner. Er war ein Prophet vom Herrn. Das müsst ihr euch wirklich merken. Und der Prophet vom Herrn ist von einem anderen König gepfiffen worden. Oh, lass mal schnell, komm mal schnell. Ich gebe dir einen Haufen Geld, wenn du etwas machst für mich. Und klein, gross oder was auch immer, Bileam. Ist gegangen und hat sich vom Geld wirklich locken. Und hat immer wieder probiert. Und das Geld hat ihn einfach nicht losgelassen. Bis schlussendlich der Herr drastische Massnahmen ergriffen hat. Und der Nessu hat angefangen zu reden. Aus dem hat letztendlich der Bileam gemerkt, oh, jetzt bin ich aber wirklich auf dem Holzweg. Und es ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und für mich ist das Ganze etwas Entscheidendes zum Thema Irrlehre. Und jetzt werdet ihr vielleicht ein bisschen schockiert sein, wenn ich das sage, weil plötzlich gewisse Sachen nicht mehr so wahnsinnig weit weg sind von euren Herzenshaltungen. Für mich sind die 7 Sendschreiben Warnungen im Zusammenhang mit Irrlehre. Die 7 Sendschreiben beschreiben nicht irgendwelche Phasen der Churches. Das glaube ich nicht. Ich lese, was ich lese. Und das ist wieder genau das. Ich kann nicht interpretieren, wenn ich es nicht lesen kann. Und es heisst jedes Mal, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jedes Mal. Und dann hat es spezifische Elemente. Ephesus ist die erste. Und bei Ephesus geht es um Gesetzlichkeit. Und sagt, du prüfst, du weißt das richtig, was falsch ist. Aber du hast die Liebe verloren. Das ist Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist eine Irrlehre. Und jetzt plötzlich sind wir nicht mehr so weit weg. Dass wir plötzlich aus Gesetzlichkeit jemandem etwas sagen. Und dann sind wir Irrlehrer gewesen. Ich will das wirklich, ich bin wirklich ein bisschen geil mit euch. Ich weiss es. Aber es geht mir um euch ein Wohl. Es geht mir nicht darum, wenn wir wirklich, wirklich mit dem Herrn unterwegs sind, sind wir einfach vorsichtig in dem, was wir sagen und machen. Gesetzlichkeit ist eine Irrlehre. Gehen wir weiter in diesen Themen. Die nächste Gemeinde ist Smyrna. Und dort ist es direkt und eindeutig der Teufel selber. Wenn der Teufel kommt mit seiner Macht und redet, dass wir uns dort entsprechend müssen widerstehen. Oder? Und dort heisst sogar, es wird einiges Gefängnis werfen, es wird wirklich bedrängt sein. Der Teufel ist unterwegs. Und es soll mir niemand sagen, dass nur die Gemeinde von Smyrna so war. Das ist garantiert jeder Gemeinde so. Oder? Vor dem Teufel müssen wir vorsichtig sein. Wir haben es vorhin gehört und nicht einfach auf ein Urteil sprechen von dem her. Oder? Und dann kommt es weiter, dann kommt Pergamon. Und jetzt dort, das ist aber interessant. Oder? Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten. Der Biliam ist ein Stereotyp für egoistisch habsüchtige Motive. Und Lehren, die schlussendlich nur deine egoistischen Motive befriedigen. Denn der Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, vom Götzendienst zu essen und Hurerei zu treiben. Das ist eben die Unzucht, das ist ein Thema, das immer wieder kommt. Dann kommt Thyatira. Thyatira ist mit Abstand das Schlimmste von dem, was hier steht, das ist Isabel. Und das Urteil über Isabel ist ganz brutal. Und das liest ich nicht vor, das könnt ihr noch einmal nachlesen. Aber ganz klar, einfach Hände weg. Und das geht ganz sicher in die Hose, und zwar ganz brutal. Das ist ein Urteil, das ist eine Irrlehre. Das ist eine Irrlehre. Mit der ganz klaren Konsequenz, dass deine Kinder werden sterben. Nicht deine lieben Kinder, deine geistlichen Kinder. Ganz brutal. Oder? Sardes heisst es, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Was ist das? Ich sage nicht, was es ist. Religiosität. Es sieht wahnsinnig gut aus, aber es ist nichts dahinter. Ist auch eine Irrlehre. Ganz klar. Und dann kommt Philadelphia, das ist die einzige Church, die wirklich Glück hatte. Also, mach weiter so. Und dann kommt Laodicea, und das ist das, was wir am besten kennen, glaube ich, vom Erzählen her immer. Die anderen sind nicht so bekannt. Das ist das Thema lauwarm. Das ist das Thema Halbherzigkeit. Das ist auch etwas, was nichts nützt. Das ist auch etwas, was in die Hose geht. Die Irrlehren vom Herrn sind genau beschrieben im Wort Gottes. Und diese Irrlehren, das sind die Sachen, die man nicht weiß. Und wenn wir uns auf diesen Wegen begeben, dann haben wir einfach keine Frucht und unsere Frucht wird einfach sterben. Oder? Und das, was mit Biliam passiert ist, war nichts schlussendlich. Und dann wird euch noch beschrieben, wie nichts dahinter ist. Oder? Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr loset die dunkle Finsternis. Sie reden stolze Worte, hinter denen nichts ist. Ein Haufen Leute mit grossen Müller. Und dann hat sie gut gesagt, the proof is in the pudding. Und biblisch gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn Leute einfach gross reden und nichts dahinter ist, ihr Verhalten, ihr Welt nicht gut ist, ihre Kinder entsprechend mega schief unterwegs sind, müssen nicht gläubig sein. Sag ich nicht. Steht nicht so in der Bibel. Ist wichtig. Oder sie im Geschäft völlig komisch unterwegs sind. Irgendein Puff haben mit dem Geld. Oder sonst. Leute, dann müsst ihr einfach nicht zulassen. Ist so wichtig. Es ist so wichtig. Wenn jemand am Arbeiten ist dran, wir haben alle Schwierigkeiten. Ich genau gleich wie dir auch. Wir sind dran, das ist logisch, das ist auch normal, das macht auch nichts, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn wir von uns sagen, wir sind zippensicher in dem und dem Bereich, wo du draussen schaust, ist es einfach nicht so, dann haben wir einfach die Ankarte gezogen. Und dann sehen wir, was passiert anhand von diesem Text. Der Text ist ein Warnfinger, ein deutlicher Warnfinger. Was glaube ich, was höre ich und was erzähle ich? Und mir ist es so wichtig, dass wir wirklich, und ihr kennt mich, ich bin überhaupt kein Angstprophet. Überhaupt nicht. Ich habe nämlich auch keine Angst. Also kann ich kein Angstprophet sein. Ich habe wirklich keine Angst. Ihr wisst das. Darum predige ich sicher keine Angst. Aber ich predige die Wahrheit. So, so fest ich es nur gesehen. Und der Herr sagt, hört, schaut drauf, wem ihr hört. Schaut drauf, was die Leute erzählen. Schaut, was sie für Früchte bringen. Und schaut, dass ihr das Wort Gottes als einzigen korrekten Maßstab habt. Und wenn ihr nicht rauskommt, dann fragt. Das ist völlig in Ordnung. Das ist nicht verboten. Wenn ihr nicht rauskommt, dann fragt. Wenn ihr in die Zeit von etwas, was ich jetzt gesagt habe, fragt. Das ist wichtig. Wenn ihr überführt seid von etwas, dann fragt euch nach Buss. Dann ist es auch erledigt. Ich muss auch immer wieder schauen, dass ich das, was ich erzähle, richtig erzähle. Und ich garantiere euch kein Seich erzähle. Und irgendetwas sagen, was nicht stimmt. Ich weiss, mein Urteil wird streng sein, wenn ich euch etwas predige, das nicht Wort Gottes ist. Dann komme ich dran, zu Recht. Ich weiss nicht, wie manchmal, dass ich den Herr frage, jede Woche wieder, Herr, was soll ich sagen? Herr, was soll ich sagen? Jede Woche mehrmals. Immer wieder, Herr, ich will dein Wort predigen und nichts anderes. Aber gar nichts anderes. Aber ich bin bereit, dein ganze Wort zu predigen, solange ich ganz klar verstehe, was es geht. Und dann versuche ich, so zu leben, dass ihr auch schauen könnt und nicht müsst sagen, okay, das, also wenn der etwas erzählt, dann musst du gar nicht mehr hören, weil der lebt, das kannst du gerade vergessen. Dann seid ihr herzlich willkommen, eine andere Church zu suchen. Das ist mir ganz wichtig. Wenn es mal so weit kommt, seid ihr alle frei zu gehen. Extrem wichtig. Ganz wichtig. Das Wort Gottes warnt uns vielen Orten. Es gibt noch x andere Abschnitte, die ich auch nicht gebracht. 1. Timotheus 4 kommt mehrfach, 2. Timotheus kommt wieder vor. Immer wieder warnt das Wort Gottes von Irrlehrern. Und was wir machen können, ist, wir können sie anhand des Wort Gottes und anhand der Früchte, die sie bringen. Und ihr Urteil ist knallhart. Und ich merke, ich will schauen, dass ich nicht, auch wieder nicht in Angst, aber ich will schauen, dass ich nicht auf diese Spur komme. Und manche hat gut angefangen. Ich bin überzeugt, viele von denen, die irgendeine Sekte schlussendlich gegründet haben, haben ein absolut aufrichtiges Herz gehabt und haben sich nachher irgendwo sidetracken, ablenken und einen Schwerpunkt auf etwas gelegt, und haben gesagt, es ist nicht so. Und dann ist es sektierisch oder Sekte geworden und die Leute am Schluss ist nichts mehr rum. So wichtig, dass wir wissen, was wir glauben. Und ich merke, es ist so wichtig, sage ich euch auch, das sage ich mir auch, tue nicht zu schnell jemandem eine Antwort geben, wenn er fragt, wenn es um irgendeine theologische Sache geht. Oder um eine Beurteilung von etwas. Seid wahnsinnig vorsichtig. Seid wahnsinnig vorsichtig. Das, was mir gesagt ist so gut. Der Rat von Gamaliel, wo er im Hohen Rat geht, wo die Apostel gekommen sind, gesagt, hey, wir müssen Gott mehr gehorchen als dem Herr. Ich, sorry. Wenn es vom Herr ist, wenn wir ihm nicht in den Weg stehen. Und wenn es vom Menschen ist, wird es untergehen. Und so viel ist untergegangen. So viel ist untergegangen. Und ich könnte sagen, es war von Menschenhand. Das ist eindeutig. Aber noch viel mehr hat Bestand gehabt. Und das ist dort, wo der Heilige Geist Menschen wirklich leitet. Und aus jeder Bedrängnis kann es herausführen. Der ganze Abschnitt ist eigentlich heftig, brutal. Es hat eine einzige Verheißung drin. Aber der Herr rettet sich aus allen Bedrängnissen. Wenn wir rechtschaffen sind, müssen wir keine Angst haben. Und ich finde es so gut, der Lot ist definitiv nicht das Paradebeispiel für jemanden. Der Abraham ist das Paradebeispiel und der Lot ist der schwach abgelandet, der völlig im Schilf steht im Vergleich zum Abraham. Oder? Und gleich wird er gerettet. Und ich finde das so gut. Der Herr rettet uns, selbst wenn wir irgendwo einfach auf rechtschaffen sind. Das reicht. Wir müssen nicht die grossen Theologen sein und alle Wahrheiten verstanden haben. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Aufrichtig vor dem Herrn ist das, was der Herr sucht. Und schauen wir und passen wir auf, wer zu uns redet und wer uns was erzählt. Der Herr will uns helfen und der Herr lehrt uns. Schauen wir, dass wir den Menschen die Wahrheit vom Wort Gottes weitergeben, nichts anderes. Amen.